Herzlich willkommen beim Vortrag den Schlapphüten, die Ohren verstopfen, Transportverschlüsselung für alle. Um was geht's? Erstmal Transportverschlüsselung, Dienstverschlüsselung, private Netze und eine wichtige Komponente, eine private CA. Wer bin ich? Ich bin seit ca. 20 Jahren mit Linux aktiv, arbeite momentan bei Google Switzerland und ich mache mit Privatsphäre, mag nicht gern belauscht werden. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Wie wir ja mittlerweile einigermaßen alle mitgekriegt haben sollten, es gibt einen globalen Angriff auf die Privatsphäre, eine globale, anlassunabhängige Überwachung sämtlichen Datenverkehrs. Es werden Unterseekabel angezapft, es werden firmeninterne Weitverkehrsnetze angezapft, es werden Router kompromittiert und es arbeiten auch die verschiedenen Geheimdienste zusammen, um halt ihre jeweiligen lokalen Gesetze zu umgehen. Üblicherweise ist es ja so, dass der Geheimdienst eines Landes zwar im Ausland spionieren darf, aber nicht den eigenen Mitbürgern mehr spionieren darf. Etwas lästig für die Dienste, also gibt es da ja die guten Freunde, da spioniert dann der Auslandsgeheimdienst von einem anderen Land die Mitbürger aus und man teilt sich dann so die Daten rein. Da geht es dann doch wieder. Das Endziel des Ganzen scheint zu sein, den globalen Datenverkehr möglichst lückenlos zu überwachen, und zwar im Rahmen der technischen Möglichkeiten, die allerdings wesentlich größer sind, als man so gemeinhin annimmt, da doch ein erhebliches Budget dafür zur Verfügung steht. Und die Gretchenfrage ist, wie bewahrt man sich unter den Umständen zumindest noch etwas Privatsphäre? Ziel des Ganzen. Erstmal möchte ich die Angriffsszenarios klären. Es geht erstmal über der Schleppnetzüberwachung zu entgehen und auch dem Datenabgriff bei einer Klartextübertragung zu entgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dazu kommen wir im Detail. Wir möchten also die Vertraulichkeit des Datenverkehrs über ansonsten offene Netze wiederherstellen. Wir wollen die lesbaren Datenspuren, die wir im Netz hinterlassen, reduzieren. Das Mittel dazu ist die Transportverschlüsselung. Schutz von Daten in Bewegung. Worum geht es nicht in diesem Vortrag? Es geht nicht um Datei- oder Festplattenverschlüsselung, das heißt Sicherung von Daten im Ruhezustand. Es geht nicht um die Nutzdatenverschlüsselung auf höheren Ebenen, also zum Beispiel PGP für E-Mail oder S-MIME für E-Mail. Es geht auch nicht um den Schutz gegen eine gezielte Überwachung durch staatliche Organe. Denn wenn man erstmal im direkten Fokus einer aktiven Untersuchung ist, dann wird es sowieso sehr schwierig, dem zu entgehen. Dann gibt es auch wesentlich weitergehende Möglichkeiten, da dann im Gegensatz zur dezent geheimen Schleppnetzüberwachung auch konkret mit entsprechenden Gerichtsbeschlüssen vorgegeben werden kann und Datenherausgabe von ansonsten vertraulichen Anbietern erzwungen werden kann. Es geht auch nicht um den Schutz gegen einen hochkalibrigen Angreifer, der auch in der Lage ist, Offline-Attacks zu betreiben. Das heißt, der es zum Beispiel schafft, Mitarbeiter in die Firma einzuschleusen, um dort dann Datenspionage zu betreiben. Es geht auch nicht um den Schutz gegen Traffic-Analyse, die viel beschworenen Metadaten, die ja eigentlich gar nicht so wichtig seien, die aber, wenn man sich überlegt, doch sehr wichtig sind, wo man dann zum Beispiel sieht, wenn jemand jetzt die ganze Zeit auf einer Webseite zum Thema AIDS rumgreift, dann wird das ja wohl einen Grund haben. Möchte man vielleicht nicht, dass das bekannt wird? Okay, warum nun... Ist das so besser? Okay, gut. Also, warum Transportverschlüsselung? Der Netzverkehr, wenn man sich mal ein bisschen umschaut, ist nach wie vor größtenteils Klartext. HTTPS ist zu über 80% Klartext, E-Mail wird praktisch überwiegend im Klartext verschickt und so weiter und so fort. Das heißt, die anfallenden Nutzdaten sind von jedem, der irgendwie Zugriff auf die Leitungen hat, nutzbar und modifizierbar. Man kann damit vertrauliche Daten abgreifen, man kann aber auch die komplette Session übernehmen. Was natürlich ein Problem sowohl für die Privatsphäre als auch für die Sicherheit darstellt. Beispiele davon sind, das gab es vor ein paar Jahren mal, ist da aufgekommen, dass ISPs den HTTP-Verkehr über Zwangsproxys geleitet haben und das genutzt haben, um in andere Webseiten eigene Werbung zu injecten, indem sie halt den HTTP-Traffic so, wie er über die Leitung kam, umgeschrieben haben. Wenn man sich das überlegt, was man damit machen kann. An der Stelle wurde es einfach nur für Werbung genutzt, einfach um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber die Möglichkeiten, die dahinter stehen, sind natürlich viel größer. Man kann zum Beispiel ohne Probleme Schadcode da injecten und man geht auf eine ansonsten vertrauenswürdige Webseite, wo man sagt, ja, das ist eine solide Webseite, keine Probleme. Und auf einmal hat man sich einen Trojaner eingefangen, weil halt unterwegs der Webtraffic umgeschrieben worden ist und etwas Schadcode eingefügt worden ist. Dagegen kann Transportverschlüsselung helfen, solange sie korrekt verwendet wird. Die magischen Begriffe hier sind SSL und TLS. Was ist das? SSL ist der Secure Sockets Layer. Das geht zurück auf Entwicklungen von Netscape, als es die Firma noch als solche gab. Als die Linux aufgegangen ist, wenn wir jetzt solche Sachen wie E-Commerce und so weiter wirklich in Gang bringen wollen, dann wollen wir nicht wirklich die Nutzer dazu überreden, dass sie ihre kritischen Daten, sprich Kreditkartendaten, andere Zahlungsdienstdaten, im Klartext übers Netz gehen. Denn einigen fällt dann doch auf, dass Kreditkarte, Klartext, nee, mache ich nicht, da gehe ich lieber eben nebenan zum Laden. Also hat Netscape angefangen mit SSL einen Kryptostandard fürs Web zu entwickeln. Das ist dann später in mehreren Versionen weiterentwickelt worden. Und der aktuelle Stand ist TLS, der sich daraus entwickelt hat, Transport Layer Security. Es ist dabei ein hybrides Kryptosystem. Es wird sowohl symmetrische Verschlüsselung verwendet, als auch Public-Key-Verschlüsselung. Der Public-Key-Anteil der Kryptographie hier ist für den Schlüsselaustausch und für die Authentisierung zuständig, sprich die Zertifikate. Der symmetrische Teil kümmert sich dann um die Verschlüsselung der aktuellen Session. Die Authentisierung dabei folgt über Zertifikate nach X509-Standard, das was im Wesentlichen so abläuft. Ich kontaktiere einen Webserver, er präsentiert mir sein Zertifikat, mein Klient prüft das und wenn er zufrieden ist, okay, das Zertifikat sieht original aus, ist sauber signiert, passt, dann wird die Verbindung weitergeführt. Die beiden Klient und Server handeln dann Session Keys aus und damit wird dann die Verbindung verschlüsselt. Schlüsselaustausch läuft üblicherweise über Diffie-Hellman, was einen solchen Schlüsselaustausch von zwei Partnern, die sich nicht kennen, ermöglicht. Da gibt es noch erweiterte Varianten von Diffie-Hellman, dazu kommen wir nicht noch später noch. Und für die Verschlüsselung selber wird ein übliches AES, Blowfish oder andere Algorithmen verwendet. Man findet auch noch an vielen Webservern RC4 und DES, die mittlerweile eigentlich als gebrochen gelten. Zertifikate hatte ich jetzt eben angesprochen. Ein Zertifikat ist letzten Endes wie eine Art Ausweis. Mit wem rede ich? Wer bist du überhaupt? Kann ich dir vertrauen? Wird von einer sogenannten CA, einer Certification Authority, ausgestellt, die im Idealfall vertrauenswürdig ist. Das heißt, sie unterschreibt nicht irgendeinen Wisch, der ihr unter die Nase gehalten wird. Das heißt, wenn ich jetzt zu irgendeiner CA hingehe und sage, ich möchte gerne ein Zertifikat für Microsoft.com, dann soll ich sagen, Moment mal. Kannst du überhaupt nachweisen, dass du offiziell für die Firma agierst? Dass du offiziell beauftragt bist? Oder bist du einfach nur jemand, der da irgendwo aus dem Wald geschlichen kommt und so tun möchte, als sei er Microsoft? Sollten sie machen. Dazu kommen wir noch. Chain of Trust wird darauf basiert. Ich habe das Zertifikat. Das ist üblicherweise signiert entweder direkt von der sogenannten Root-CA oder von einer sogenannten Intermediate-CA, also eine Art autorisierten Zwischenagenten und arbeite mich quasi diese Kette hoch, bis ich an der Root-CA angekommen bin. Deren Zertifikat habe ich lokal vorliegen, idealerweise. Und habe somit eine Kopie, von der ich sage, okay, dieses Zertifikat ist, dem kann ich vertrauen, das habe ich nicht irgendwo gefunden. Und darüber kann ich dann Schritt für Schritt die Signaturen prüfen und sehen, okay, das Zertifikat, was mir der Webserver präsentiert hat, ist von einer von mir als vertrauenswürdig eingestuften CA signiert worden. Der Webserver wird wohl derjenige sein, der ist. Wenn ich sage, der sagt, okay, ich bin hier gmx.de und ich prüfe die Zertifikate und die Stimme, dann kann ich grundsätzlich davon ausgehen, dass die Webseite, die sich mir als so präsentiert, gmx.de ist. Gibt natürlich, wie immer, was Stolperfallen, so einfach ist es denn doch nicht. Der erste Punkt ist, die Root-CA muss vertrauenswürdig sein. Und wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist das nicht ganz so einfach und problematisch. Es gibt mehrere Fälle, wo das sehr offensichtlich nicht der Fall war. Es gab Fälle, wo CAs mehr oder weniger offensichtlich blind Zertifikate unterschrieben haben. Das Beispiel mit Microsoft ist wirklich passiert. Ein Privatmann in den USA hat es geschafft, von einer renommierten CA ein Zertifikat auf seinen Namen für Microsoft.com zu bekommen. Er hat das freundlicherweise dann gleich publiziert und nicht missbraucht. Aber ich denke mal, man muss davon ausgehen, dass es durchaus da eine gewisse Dunkelziffer gibt von solchen Fällen, wo CAs eben nicht sauber geprüft haben, ob das überhaupt korrekt ist. Es gibt Fälle, in denen CAs gehackt worden sind und mit ihren Schlüsseln entsprechend fröhlich von unbekannten Dritten Zertifikate unterschrieben worden sind, was dazu führt, dass man diese CAs natürlich nicht mehr trauen kann. Da sind dann CAs unter anderem aus den Debian-Repositories rausgeflogen. Sagt dann, okay, ihr seid gehackt worden. Alles, was ihr unterschrieben, und es ist auch nicht bekannt, seit wann genau. Das heißt, alles, was diese CA jemals unterschrieben hat, den Zertifikaten, ist nicht mehr vertrauenswürdig. Und es gibt natürlich auch den Fall, wo, das ist glaube ich bei der französischen Regierung passiert, eine CA aus Versehen ein Zertifikat für eine Firma ausgestellt hat. Man hat sich dann wortreich entschuldigt, ja, das ist eigentlich ein Testzertifikat, das hätte niemals rauskommen sollen. Warum habt ihr denn überhaupt sowas erst unterschrieben? Okay, verdächtig. Wie bereits gesagt, sogenannte Root-Zertifikate werden normalerweise lokal vorinstalliert. Zum Beispiel bei Debian findet sich das unter etc certs, gibt es ein dickes, großes File mit einer langen Liste an Zertifikaten, wo Debian gesagt hat, okay, den CAs können wir erstmal im Prinzip vertrauen. Sollte man sich bei Gelegenheit mal durchgucken, es finden sich da auch sicherlich Einträge, wo man sagt, wer sind die denn? Das heißt natürlich auch, man kann Zertifikate nachinstallieren. Entweder hat man seine eigene CA, die man da einträgt, sagt, okay, ich habe unsere eigene CA und wollen, dass das automatisch dagegen geprüft wird, tragen wir da ein. Das ist zum Beispiel in Firmennetzen relevant. Oder aber, was auch durch das Scan gemacht wird in Firmennetzen, ist, dass ein generischer Man-in-the-Middle-Angriff auf sämtlichen Web-Traffic gefahren wird. Dann wird dann über die entsprechenden Desktop-Management-Tools auf den Workstations ein entsprechendes Zertifikat, beziehungsweise ein entsprechendes CA-Zertifikat von der Firma eingetragen. Und der Proxy entschlüsselt den Web-Traffic, verschlüsselt ihn wieder mit dem eigenen CA-Zertifikat. Und da dieses CA-Zertifikat ja bei den Klienten eingetragen ist, ist das alles in bester Ordnung aus Sicht des Klienten. Wird unter anderem gemacht, zum einen halt, um Restriktionen auf Web-Traffic durchzusetzen, denn da man ja HTTPS normalerweise nicht mitlesen kann, kann man höchstens auf Host-Level blocken. Und wenn man sieht, dass auf den üblichen Hoster-Maschinen auf einer Hoster-IP teilweise hunderte von Domains sind, geht so einfach nicht. Also liest man den Traffic mit. Oder andererseits auch teilweise ganz gezielt, um zu überwachen, wer denn wo mit was während der Arbeitszeit kommuniziert. Die kritischen Teils oder auch das Kleingedruckte. Einfach um Transportverschlüsselung drüber zu streuen und dann sagen, so wie Feenstaub, jetzt ist alles sicher, alles wunderschön. Schön wäre es, funktioniert nicht. Man muss sich leider mit den Details beschäftigen. Es fängt damit an, es gibt unsichere Algorithmen. Algorithmen, die seit Jahren als gebrochen gelten, zum Beispiel DES, kann man mittlerweile mehr oder weniger in Echtzeit brechen. Andere Algorithmen haben andere Schwachstellen, zum Beispiel gibt es Hash-Algorithmen, bei denen man gezielt Kollisionen herbeiführen kann, etc. pp. Wenn man diese Algorithmen verwendet, ist es möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Traffic mitlese, kann ich ihn erstmal spontan noch nicht lesen, aber ich kann den, sagen wir, ich brauche 10-20 Minuten, um den Schlüssel zu brechen, dann kann ich im Nachhinein mit gelesenem Traffic entschlüsseln. Ungünstig. Genauso geht es darum, was passiert, wenn mal aus irgendwelchen Gründen einen Schlüssel leckt. Zum Beispiel ein Session Key, mit dem jetzt die ganze Session verschlüsselt worden ist. Wird abgegriffen, also zum Beispiel durch Mailware auf den Klienten oder sonst was, dann kann ich ja damit die ganze Session entschlüsseln. Da gibt es im Protokoll bereits Maßnahmen, um den Effekt zu reduzieren. Zum Beispiel werden die Session Keys regelmäßig nur ausgehandelt bei langlaufenden Sessions, sodass ich mit die einen Key habe, nur den Traffic eines bestimmten Zeitfensters entschlüsseln kann. Was aber noch viel wichtiger ist, es gibt ein Verfahren, nennt sich Ephemeral Diffie-Hellman, wo ich ephemeral, also nicht dauerhafte Parameter in das Verfahren einbaue, das ermöglicht mir eine sogenannte Perfect Forward Secrecy. Das heißt, wenn ich die Key habe, kann ich nur dieses kurze Fenster einsammeln. Ich kann aber nicht alle nachfolgenden Sessions mit entschlüsseln. Das nächste ist, ich muss natürlich, wie gesagt, sichere Algorithmen finden. Das wäre zum Beispiel momentan DES oder Blowfish mit hinreichend langen Schlüsseln. Wenn ich einen sicheren Algorithmus verwende, aber den kürzestmöglichen Schlüssel verwende, weil es halt den Rechenaufwand reduziert, dann muss ich damit rechnen, dass es irgendwann ein Angriff darauf möglich wird. Und sichere Hash-Algorithmen, zum Beispiel die SAH2-Familie. Und wie bereits gesagt, schwache Algorithmen tun nichts vermeiden. Das bereits angesprochene Man-in-the-Middle-Geschichte kann man vermeiden, indem man die Zertifikate auch prüft. Das heißt, wer hat das überhaupt signiert? Ist das die Man-in-the-Middle GmbH, die mir das Zertifikat von Google.com signiert hat? Oder ist das wirklich das Zertifikat von Google.com, was dann wieder entsprechend von der entsprechenden Root CA signiert worden ist? Und ich muss natürlich meinen CA-Store im System gegen die Einschleusung von Fremdzertifikaten sichern. Das fängt damit an, dass ich zum Beispiel erstmal allgemeine Systemsicherheit herstellen sollte. Wenn ich jemanden als unerwünschten Gast auf meiner Maschine habe, der praktisch vollständigen Zugriff hat, dann habe ich an der Stelle sowieso verloren. Das heißt, Systemsicherheit ist auch wichtig. Und eines der Standardmechanismen, der von Malware benutzt wird, ist, dass unter anderem eigene Zertifikate in diese Certificate-Stores auf den Systemen eingeschleust werden, um halt dann bequemerweise sämtlichen verschlüsselten Traffic, der darüber läuft, auch mitlesen zu können. Wir können für Transportverschlüsselung auf zwei Ebenen anfangen. Wir können entweder auf Protokollebene verschlüsseln oder können den gesamten Traffic verschlüsseln. Für die Protokollebene gibt es zwei Ansätze. Der erste, wir nehmen das komplette Protokoll und packen das komplett in SSL TLS ein. Das ist zum Beispiel bei HTTPS der Fall. Das ist letzten Endes HTTP genommen und komplett eingepackt in SSL. Das heißt natürlich, ich kann nicht wieder über denselben Port reden. Wenn ich auf Port 80 einen SSL-Server laufen lasse und versuche, den mit HTTP anzureden, dann guckt er mich dumm an und sagt, nee, das nicht. Deswegen läuft das dann üblicherweise auf anderen Port. Also sprich HTTP, Port 80, HTTPS, 443. Oder der andere Ansatz, der zum Beispiel bei SMTP gerne verwendet wird, ich habe eine existierende Verbindung, baue die Verbindung auf und dann sage ich, okay, und jetzt möchte ich bitte verschlüsselt sprechen. Das ist das sogenannte Start-TLS-Protokoll, benannt nach dem entsprechenden Kommando im SMTP-Dialog, womit ich die Umschaltung auf Krypto erreiche. Das heißt Start-TLS. Muss natürlich an der Stelle von der Client-Software auch unterstützt werden. Wie es üblicherweise gemacht wird, ist, dass die Standard-Client-Protokolle wie HTTP, IMAP, POP3 und so weiter werden üblicherweise komplett verschlüsselt und landen dann auf eigenen Ports als IMAP-S, POP3-S, HTTPS, während SMTP als primär Server-to-Server-Protokoll mit üblicherweise im Klartext anfängt und dann mit Start-TLS abgegradet wird. Um sich mal anzugucken, was da konkret passiert, was da für ein Zertifikat auf der anderen Seite liegt, kann man das sicher universelle OpenSSL-Kommando wieder verwenden. OpenSSL als S-Client, das heißt SSL-Client, Connect, Verbindung aufbauen und zum Beispiel auf Google CA Port 443 für HTTPS, Status. Das baut eine Verbindung auf, holt sich das Zertifikat, handelt die HTTPS-Verbindung aus und zeigt dann das komplette Zertifikat sowie weitere Diagnoseinformationen an. Damit kann man zum Beispiel sehen, welche Zertifikate und welche Kryptoverfahren an der anderen Seite unterstützt werden. Wenn da dann nur dasteht, ja, also ein uralter, gebrochener SHA als Hash-Algorithmus, vielleicht noch Single DES, dann weiß man, dass da jemand nicht so ganz aufgepasst hat, als es um die Implementierung der Sicherheitsfeatures ging. Wie sieht es nun im Detail aus bei HTTP IMAP POP3? Standardmäßig ist der Server nicht autorisiert, die Session ist im Klartext, so wie das schon seit 20 plus Jahren gemacht haben. Denn damals war das Internet noch wesentlich ein freundlicher Platz.
außer ein paar Trolls gab es eigentlich kaum Ärger. Nur mit TLS sieht die Sache anders aus. Das heißt, ich vertraue nicht mehr. Ich möchte bitte schön Nachweise haben, wer bist du, was machst du. Der Server wird sich mit einem Zertifikat analysiert. Das kann man auch für Klienten machen, dass man sagt, ich lasse nur bestimmte Klienten zu. Und damit ich auch weiß, wer der Klient ist, erwarte ich ein kleines Zertifikat. Funktioniert eigentlich genauso wie das Server-Zertifikat, nur andersrum. Das hat der Server prüft und sagt, dein Zertifikat ist von jemandem signiert, den ich nicht kenne. Geh weg. Komm wieder, wenn du was ordentlich hast. Dann kommen wir halt raus bei HTTPS, IMAP, S3S. Diese kryptischen Kryptovarianten der Protokolle werden eigentlich von allen wichtigen Servern unterstützt. Also für HTTP, Apache, LiveHTTP etc. Die können alle SSL. Wenn ich jetzt einen Webserver betreiben möchte oder muss, oder zum Beispiel einen Application-Server, der kein HTTPS kann, heißt, muss ich trotzdem nicht aufgeben. Dafür kann ich einen Reverse-Proxy vorschalten, der dann für mich das SSL-Offloading macht. Squid, Warnish und so weiter, die können alle als HTTPS-Reverse-Proxy arbeiten. Sprich, ich baue meine HTTPS-Verbindung zu dem Reverse-Proxy auf. Der Reverse-Proxy baut dann seinerseits eine HTTP-Verbindung zum eigentlichen Server auf, mit dem Ergebnis, dass meine Session, die über das offene Internet geht, doch über HTTPS verschlüsselt wird. Und als Client ist das für mich normalerweise komplett transparent, denn ich rede mit der Webseite, dass ich in Wirklichkeit mit einem Proxy rede. Muss ich nicht wissen, braucht mich auch nicht zu interessieren. Solange halt die Zertifikate alles in Ordnung sind. Eine andere Variante, um Protokolle, für die das so nicht geht, doch noch in Krypto gepackt zu kriegen, ist S-Tunnel. Das ist kurz für SSL-Tunnel. Das macht genau das, was der Name sagt. Es baut einen SSL-Tunnel auf. Sprich einen Tunnel, in dem dann der verschlüsselt wird, in dem ich dann meine Klartext-Session transportieren kann. Dafür wickel ich S-Tunnel quasi um das Serverende und um das Clientende. Ein Beispiel dafür, was ich auch bei mir im Einsatz habe, ist UUCP. UUCP ist ein uraltes Protokoll, Unix Copy, wurde und wird üblicherweise für den Transport von E-Mail und Newsartikeln verwendet und ist natürlich im Klartext, inklusive der Authentisierungsdaten. Das heißt, ich habe da ein Login als Nutzer und Passwort am UUCP-Server und das geht im Klartext über die Leitung. Das mag ja vor 20 Jahren vielleicht noch angegangen sein, heutzutage ist das mehr als mutig. Als UUCP damals geschrieben worden ist, hat von Verschlüsselung über die Leitung, ist das nicht sowieso was für Geheimdienste und Regierung und außerdem sowieso Exportkontrolle? Nee, kennen wir nicht, wissen wir nicht. Dafür einfach S-Tunnel an beiden Seiten entwickeln. Und dann geht die ganze Verbindung, obwohl der Server davon nichts weiß, über eine gesicherte, verschlüsselte Verbindung. Wichtig ist, muss es wieder mal betonen, man muss natürlich die entsprechenden Krypto-Optionen bei den Servern korrekt setzen. Das heißt, man muss darauf achten, dass DHE, also Ephemeral Diffie-Hellman, aktiviert ist, sodass ich Perfect Forward Secrecy kriege. Man muss darauf achten, dass die guten Krypto-Algorithmen aktiviert sind. Sprich diejenigen, die nach aktuellem Wissensstand nicht gebrochen sind. Zum Beispiel Blowfish, AES. Dass die richtigen Hash-Funktionen aktiv sind. Sprich Hash-Funktionen, die nicht als gebrochen gelten. Und so weiter und so weiter. Das muss man sich nicht alles selber rausgraben, das ist alles mittlerweile sehr gut dokumentiert. Oftmals sogar in der Standarddokumentation, wie setze ich Server XY auf und steht, bitte nimm diese Krypto-Konfiguration. Meistens ein längeres Ding, wo dann drin steht, Diffie-Hellman, AES und so weiter. Dann ist das Ganze sauber. Neben dem brauche ich als Voraussetzung, um einen solchen gesicherten Server zu betreiben, eigentlich nur eins: Zertifikat und Schlüssel. Die Basiskonfiguration für Apache hat drei Zeilen dafür. Die erste Zeile schaltet die SSL-Engine an. Die zweite Zeile lädt das Zertifikat. Die dritte Zeile lädt den Schlüssel. Und dann habe ich für diese Webseite im Wesentlichen SSL aktiviert. Kommt natürlich noch ein bisschen mehr dazu, wenn man die Details einstellen will, aber im Grundsatz ist es recht einfach. Wir hatten bereits E-Mail angesprochen, Transportverschlüsselung, wo das Ganze ein bisschen anders läuft, üblicherweise. Wie gesagt, entweder andere Ports, das habe ich ehrlich gesagt draußen seltener gesehen. Es gibt die Möglichkeit über Submission Port 587 dann verschlüsselten SMTP-Server betreiben. Habe ich soweit gesehen, machen das wenige. Üblicherweise laufen die SMTP-Server alle auf nach wie vor Port 25, sprechen SMTP und bieten dann optionelles Upgrade auf TLS an, dass man halt mit Start TLS anwirft. Gut, dann schauen wir doch mal in unseren Logs nach, wer überhaupt alles Mail mit Transportverschlüsselung schickt. Und wie kriege ich das raus? Wenn ich zum Beispiel Postfix betreibe, dann kann ich in Logs nach Setting up TLS Connections suchen. Dann kriege ich hoffentlich eine lange Liste von SMTP-Servern, die bei mir Mail einliefern wollten und gesagt haben, bevor ich dir die Mail schicke, ich möchte gerne das Ganze bitte auf Krypto umstellen, damit dir keiner das im Transport mitliest. Oder aber wenn ich sagen will, okay, ich habe jetzt keinen Server, den ich betreibe, ich bin einfach nur Anwender, ich möchte aber trotzdem sehen, ist meine E-Mail und auf welchem Teil des Verschlüssel transportiert worden und auf welchem Teil des Pfades. Da muss man dann in den E-Mail-Headern rumgraben. Und zwar genauer gesagt schaut man sich diese Received-Headers an. Und da findet man üblicherweise einen Eintrag, der mit Using TLS beginnt. Je nach der verwendeten Server-Software, die im Einsatz war, steht dann dahinter die Version von TLS, es steht dahinter, welche Krypto-Konfiguration verwendet worden ist und so weiter. Zum Beispiel bei einer Mail, die eBay mir geschickt hat, steht dann Using TLS V1, die erste Version, und Krypto-Konfiguration DHE, RSA und so weiter. Das heißt DHE, Diffie-Hellman, Ephemeral, das heißt wir haben Perfect Fraud Secrecy. Ja. AES 256, das heißt, wir haben AES-Verschlüsselung mit 256-Bit-Schlüssel. Okay, gut aufgesetzt, sauber. Sicher Krypto. Ansonsten, wenn man mal so ein bisschen rumgräbt in den Serverlogs oder in eigenen E-Mail, wer so alles E-Mail per TLS verschickt, die Liste liest sich ganz angenehm. Das fängt an mit Google, eBay, die Debian-Mailing-Listen-Server, Yahoo, AOL, Microsoft, FreshMeet, SourceForge, Linbit, Digitec. Digitec ist ein Elektronikhändler in der Schweiz, bei dem ich öfter mal bestelle. Deswegen habe ich da nachgeschaut. Aber auch zahlreiche andere. Es gibt zum Beispiel selbst E-Mail-Server, die ein größeres Volumen versenden, arbeiten mittlerweile mit TLS. Wo man sagt, okay, es ist jetzt eine öffentliche Mailingliste. Wieso muss das jetzt verschlüsselt? Das ist doch eh alles öffentlich. Da kann sich jeder anmelden, kann jeder mitlesen. Ganz, ganz normal, warum muss ich das verschlüsselt schicken? Ganz einfach, es geht darum, dass man dass Verschlüsselung nicht als Allah der Standard wird. Wenn ich nur dann Verschlüsselung anwende, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich was zu verbergen, jetzt ist was ich nicht möchte, dass jemand mitliest, und nur dafür Verschlüsselung anwende, dann gebe ich einem potenziellen Angreifer eine große rote Fahne, hallo, bitte hier diesen Verkehr mitschneiden und analysieren, hier ist was Interessantes. Will ich das? Will ich wirklich die Leute mit der Nase drauf stupsen? Hier ist was Interessantes, das lohnt sich zu knacken. 95% von meinem Traffic könnt ihr ignorieren, der ist eh Klartext. Das ist das Interessante. Wollen wir das? Wohl kaum. Nein. Denn das wird ja die Arbeit sowohl der Schnüffler von Regierung und privat und kriminell unnötig vereinfachen. Das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist den Schnüfflern die Arbeit so schwer wie möglich machen. Wenn sie schon unsere Privatsphäre einbrechen, dann sollen sie wenigstens dafür arbeiten. Das heißt, grundsätzlich alles verschlüsseln. Grundverschlüsselung. Das heißt also auch, dass ich einen Mail-Traffic von einer Mailingliste, die öffentlich ist, für jedermann zugänglich und vielleicht sogar auch öffentlich einsehbare Archive hat, verschlüsselt verschicke. Dass die Webseite von der Mailingliste öffentlich erreichbar über HTTPS erreichbar ist und nicht nur HTTP. Das Verschlüsselung der Normzustände. Das heißt, dass jemand, der nach interessanten Bits sucht, sich nicht auf 5% vom Verkehr konzentrieren kann, weil der Schlüssel verschlüsselt ist, sondern idealerweise 100% den gesamten Verkehr brechen und durchsuchen muss, weil alles verschlüsselt ist. Da werden wir nie hinkommen. Nicht in absehbarer Zeit, das glaube ich nicht. Aber das Ziel sollte sein, den Anteil des verschlüsselten Verkehrs so hoch wie möglich zu schieben. So dass, wenn dann jemand es geschafft hat, den Verkehr zu knacken, er feststellt, das ist ja öffentlich, langweilig. Jetzt habe ich so viel Aufwand investiert, das zu brechen und habe nichts dafür bekommen. Mist. In Ordnung, das wollen wir. Wir sollen gerne arbeiten für umsonst. Und schließlich der gründliche Ansatz. Okay, wir verschlüsseln nicht nur mal einzelne Protokolle, sondern wir verschlüsseln alles, den gesamten Netzwerktraffic. Und wenn es ein Ping auf AOL.com ist. Gut, bis zum gewissen Punkt. Das heißt, das Wort, magische Wort dafür heißt VPN, virtuelle private Netze. Genauer gesagt verschlüsselte VPNs. Das Werkzeug der Wahl an der Stelle kann ich empfehlen, OpenVPN. Der offizielle Standard für Verschlüsselung vom Internet-Traffic ist IPsec. Wer hier im Raum hat sich schon mal überhaupt mit IPsec beschäftigt? Oh, doch mehr als erwartet. Wer hat einen funktionierenden IPsec-Link davon hochbekommen? Okay, das sind schon weniger. In welchen Fällen waren auf beiden Seiten unterschiedliche Stacks involviert? Es wird immer weniger. Ja, IPsec ist eigentlich der Standard. Eigentlich. Das Problem ist, der wird nicht so ganz gleichmäßig implementiert. Wenn ich auf beiden Seiten den gleichen Stack habe für IPsec, dann habe ich Glück. Dann habe ich die Schmerzen nur einmal, rauszukriegen, was bei diesem Stack funktioniert, wo die Dokumentation fehlt, wo die Dokumentation schlichtweg lügt. Und dann habe ich noch genug andere Probleme. Okay, wer hat sich schon mal mit OpenVPN beschäftigt? Okay, von denen, wer hat damit eine funktionierende Verbindung hinbekommen? Ja, das sind eigentlich alle, wenn ich es so richtig gesehen habe. Ja, OpenVPN. Das ist ein Open-Source-Projekt für verschlüsselte VPN-Verkehr. Es verwendet sein eigenes Protokoll, aber es funktioniert. Was macht man damit? Wir haben zum Beispiel, eines der Standardgeschichten ist, ich habe mehrere Standorte, die ich sicher verbinden will. Was ich, Firma mit Niederlassungen oder ich habe einen Server bei mir zu Hause stehen, einen bei einem Kumpel, noch einen bei den Eltern geparkt und möchte den Verkehr zwischen denen über ein sicheres Netz leiten. Ich habe zum Beispiel eine Firma Außendienstler, die auf firmeninterne Server zugreifen müssen, wenn sie beim Kunden sind und möchte es natürlich nicht einfach so öffentlich mitlesbar machen und auch nicht so einfach überhaupt erreichbar machen. VPN. Auch wofür ich es zum Beispiel auch wende, um WLAN-Links zu sichern. WLAN-Traffic hat ja eigentlich auch seine eigene Verschlüsselung. Das fing an mit Wireless Equivalent Privacy. Wired Equivalent Privacy. Ja, so sicher wie vertraute Netze. Bis man festgestellt hat, ja, man kann das eigentlich mit einem nassen Handtuch knacken. Okay, das war dann wohl nichts. Dann haben wir WPA, was man de facto auch als mit moderatem Aufwand, also weniger als eine Stunde, knackbar betrachten muss. Das heißt grundsätzlich, wenn ich ein wireless Netzwerk habe, muss ich davon ausgehen, dass wenn interessierte Parteien irgendwo in Funkreichweite sind, das können 10 Meter sein, 15 Meter sein, 100 Meter, ich muss sie nicht sehen, dann sind die in der Lage, an den Traffic ranzukommen. Weil das ist zwar verschlüsselt, aber letztendlich ist die Verschlüsselung eigentlich nur dazu da, Gelegenheitsbandbreitendiebe abzuhalten. Viel mehr taugt sie nicht. Wenn ich wirklich meinen Verkehr, der über Wireless-Netze geht, schützen will, weil ich zum Beispiel inhärent unsichere Protokolle darüber betreibe, zum Beispiel NFS, was man definitiv nicht für beliebige Dritte exponieren möchte, dann gibt es eigentlich nur eins. Ich muss den kompletten Verkehr verschlüsseln. Dafür eignet sich OpenVPN. Ich bin zum Beispiel unterwegs, ich möchte auf mein Heimnetz zugreifen, weil dort liegt zum Beispiel meine Bildergalerie, die ich meinem Kumpel zeigen möchte. Kann ich das entweder auf einem öffentlichen Server liegen haben, oder ich lasse es zu Hause liegen und greife damit über ein VPN zu. Oder, auch sehr beliebt, ich bin irgendwo unterwegs, sitze zum Beispiel in einem Hotel und stell fest, also irgendwie sind jetzt diese Webseite hier im Hotel ein bisschen anders aus, als wenn ich sie zu Hause habe. Da ist auf einmal ein Werbebanner drin, das kenne ich. Das ist dann da ist normalerweise nie ein Werbebanner. Hat da jemand meinen Verkehr mitgeschnitten und umgeschrieben? Könnt ihr da noch mehr anstellen? Das klingt nicht gut. Okay, dann bauen wir uns halt ein VPN, nach Hause auf und leiten den Traffic darin um und starten halt unseren Zugriff auf das Internet quasi von einem bekannt sicheren Punkt, wo ich weiß, dass zumindest direkt an dem Punkt keiner dann rumdreht. So kann ich halt meinen Web-Traffic, meinen Netz-Traffic trotzdem auch in unsicheres Netz noch schützen. Was? Zum VPN-Urteil. Wie gesagt, das ist ein eigenes Protokoll. Authentisierung kann sein über Shared Secret, über ein Passwort oder auch über Zertifikate. Es setzt auf OpenSSL und SSL V3 TLS V1 auf, ist was man kurz als SSL-VPN bezeichnet. Es ist sehr, sehr flexibel. Es unterstützt IPv6 sowohl als darunterliegendes Transportmedium als auch IPv6-Verkehr über den VPN-Tunnel. Es ist wichtig, das ganze Ding läuft im User-Space. Das heißt, ich habe keinen Code, den ich im Kernel-Space packen muss. Wenn es also ein Problem geben sollte, habe ich nicht automatisch einen Angriff auf den Kernel-Space. Es ist, wie wir bereits gesehen haben, wesentlich einfacher als IPsec zu konfigurieren. Das ist geradezu trivial aufzusetzen. Und die Plattformunterstützung, was auch ein trauriges Thema bei IPsec ist, ist bei OpenVPN sehr, sehr breit. Es läuft auf Linux, es läuft auf eigentlich allen nennenswerten BSDs, es läuft auf Mac OS X, es läuft auf Windows, es läuft auf Android, es läuft auf iOS. Und zum Klienten konfigurieren. Das ist die absolute minimale OpenVPN-Konfiguration für den Klienten. Fangen wir mal an. Oben, wir definieren, ich bin ein Klient. DevTun sagt, der Traffic soll bis Tunnel Device gehen. Das ist letztendlich, wie OpenVPN in den Netzwerktraffic eingreift. Ich möchte das Ganze bitte in UDP einkapseln, was sinnvoll ist, wenn man diesen Traffic in TCP, man kann auch in TCP einkapseln bei OpenVPN. Fängt sich damit allerdings die ganzen Probleme die letzten Endes damit kommen, dass TCP davon ausgeht, okay, ich biete hier eine stabilen Transportweg an, es geht nichts verloren. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Transportwegen unterwegs sind, die etwas verlustbehaftet sind, zum Beispiel auf einer Konferenz mit vielen Leuten, wo das Netz gerne mal überlastet wird, dann versucht TCP natürlich jedes Paket auszuliefern und dann komme ich sehr schnell an den Punkt, wo meine Netzverbindung einfach nur gegen die Wand läuft. Während ich, wenn ich UDP mache, UDP sagt, ja, ich liefere halt nach bestem Wissen und Gewissen aus und wenn ich es nicht schaffe, ist es halt Pech. Das ist aber, OpenVPN kann aber damit umgehen und sagt, okay, hier ist ein Paket nicht angekommen, machen wir Returns mit, passt das. Okay, nächste Zeile, Remote, VPN-Server und so weiter. Das ist meine Gegenstelle, mein Server, zu dem ich reden möchte, Hostname und der Port, auf dem er lauscht. Also 1, 2, 3, 4 ist jetzt nur ein Beispiel, OpenVPN hat direkt einen eigenen Default-Port. Ja, und dann kommen die nächsten drei Zeilen, ist schon die Sicherheitskonfiguration. CA, das ist das Zertifikat von meiner CA, meiner Certification Authority, damit der Klient prüfen kann, dass das Zertifikat, was der OpenVPN-Server präsentiert, auch stimmt, korrekt unterschrieben ist und korrekt signiert ist. Client, das Client-Zertifikat, damit der Client sich bei dem OpenVPN-Server authentisieren kann und natürlich auch der Schlüssel für den Klienten. Grundsätzlich empfehle ich bei der Konfiguration, nicht auf Shared Secret zu gehen, nicht auf Passwort zu gehen. Shared Secret ist am problematischsten, wenn es einmal irgendwo geleakt ist, weil zum Beispiel einem Kollegen der Laptop abhanden gekommen ist, dann darf ich in allerhöchster Eile ringsrum alle Maschinen aktualisieren. Das will man nicht. Während bei einer zertifikatbasierten Variante kann ich dem Server eine sogenannte CRL geben, eine Certificate Revocation List, wo der Server sieht, okay, das Zertifikat ist auf das Revocation List, das heißt, das Zertifikat ist zurückgezogen worden, gilt nicht mehr. Wenn ihr mit so einem Zertifikat ankommt, sagt der Server, dein Zertifikat ist offiziell gecancelt worden, tschüss, komm wieder, wenn du ein gültiges hast. Und damit kann ich in solchen Fällen kompromittierte Klienten relativ einfach aussperren. Okay, wir haben jetzt immer dazu geredet, Zertifikate, CA und so weiter. Irgendwo muss das ja herkommen. Man braucht also eine CA. Dann kann ich entweder hingehen und bei irgendeiner kommerziellen CA hingehen und sagen, bitte stellt mir ein Zertifikat aus und entsprechend Geld auf den Tisch legen. Je nach meinem Anwendungsfall ist das genau das, was ich möchte. Zum Beispiel, wenn ich einen öffentlichen Webserver betreiben möchte, E-Commerce-Seite zum Beispiel und möchte, dass die Leute, wenn sie mein Zertifikat sehen, das bereits gegen ein vorhandenes CA-Zertifikat prüfen können, dann habe ich kaum eine andere, nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Da muss ich zu einem jemanden gehen, dessen WCA-Zertifikat schon überall hinterlegt ist. Wenn ich aber das Ganze nur für den Eigenbedarf aufsetzen möchte, sprich zum Beispiel mein Firmen-VPN oder interne Webserver oder solche Geschichten, dann kann ich meine CA selber bauen. Dann habe ich zum Beispiel volle Kontrolle über die CA. Ich weiß ganz genau, welche Zertifikate habe ich unterschrieben. Ich habe es ja selber gemacht. Oder ein von mir beauftragter Mitarbeiter. Und es geht mittlerweile auch sehr, sehr einfach mit Zahl von den fertigen Werkzeugen. Ich muss mir da nichts mehr aufwendig selber bauen und kann einfach sagen, hier, installiere das, folge diesen drei Anleitungen, das war's. Die Empfehlung dafür zum einfachsten ist die sogenannte EasyRSA-CA von OpenVPN. Wenn man OpenVPN installiert, ist das Teil vom Installationspaket. Natürlich sollte man seine CA auch sicher unterbringen, sodass sie gegen Angreifer geschützt ist. Man kann das auf die ganz aufwendige machen. Das heißt, wir fangen an mit einer SCIF. SCIF ist eine Secure Compartmented Information Facility, letztendlich eine gesicherte Umgebung für geschützte Informationen, die ich in ein Rechenzentrum stelle. In der SCIF steht ein GSA Klasse 5 Panzerschrank. Das heißt, dieser Panzerschrank setzt einem Eindringling, der da mit schwerem Gerät und Werkzeug eindringt, mindestens 10 Minuten Widerstand entgegen. Das heißt, du musst mindestens 10 Minuten lang. Wenn jemand 10 Minuten lang an meinem Panzerschrank rumbohrt und ich kriege das nicht mit, bin ich selber schuld. Im Panzerschrank haben wir den Computer. Im Computer haben wir ein Hardware-Kryptomodul. Und im Hardware-Kryptomodul sind dann endgültige Schlüssel. Das Ganze überwachen wir noch und alles. Das ist das Packet Clearing House in Zürich. Das ist deren CA-Server für das DNSSEC-Signing. Kann man so machen. Macht auch Heiden was hier mit. Schwarzer Block und grünes Licht. Das Dumme nur, das kostet ein bisschen was. Wenn ich mir das für mein privates Netz zu Hause hinstelle, ich glaube nicht, dass ich dafür das Äquivalent von einem Kleinwagen ausgeben möchte, oder? Es geht aber auch viel einfacher. Indem ich, sagen wir mal, 50 Euro auf den Tisch lege, dann habe ich das. Ich nehme einen Raspberry Pi als meinen Rechner. Installiere den einmal sauber und lasse den danach nicht mehr ins Netzwerk. Zugriff auf die Maschine für interaktives Arbeit erfolgt über serielle Konsole. Das heißt, es gibt schon mal keinen Netzwerkzugang, über den ein Angreifer in das System eindringen könnte. Wenn, dann muss er die Frontend-Maschine, die ich benutze, brechen. Und dann macht man sinnvollerweise, dass man eine Maschine nimmt, die zum Zentrum auch nicht im Netz hängt. Okay, Betriebssystem liegt auf der SD-Karte. Nur ist ja ganz schön gut, wenn ich alles mache, aber wie kriege ich da meine Zertifikate raus? Ganz einfach, USB-Stick. Schreib die Zertifikate auf den USB-Stick und steck sie dann an die Maschine, wo ich sie raustransferiere. Den Raspberry stelle ich, wenn ich einen kleinen Safe zu Hause habe für irgendwas, kann ich ihn damit reintun oder, mein Gott, zur Not lege ich ihn um das Kissen oder so. Der fällt ja nicht weiter auf. Einfach, sicher, funktioniert. Man sollte natürlich bei der Erzeugung von Zertifikaten es nicht übermäßig eilig haben. Der Raspberry ist eine ziemlich leistungsschwache Maschine. Das dauert dann schon ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Zertifikate für zu Hause absetzen will, dann werde ich wahrscheinlich nicht 500 Zertifikate pro Tag ausstellen. Für die Handvoll von Zertifikaten und was ich vielleicht, wenn es hochkommt, alle ein, zwei Jahre mal mache, da kann ich auch mal ein bisschen warten. Okay, wie mache ich das nun konkret? Wie gesagt, wir haben hier die Empfehlung der EasyRSA von OpenVPN. Ich suche mir also, habe ein Debian. Da findet sich es unter User-Doc, irgendeiner Teil vom Dokumentationszweig von OpenVPN ist die EasyRSA-CA drin. Kopiere mir das in ein entsprechendes Verzeichnis, in dem ich damit hantiere. Es gibt eine Datei namens VARS, der Schlüssellängenname und so weiter eingetragen sind. Die editiere ich passend für meine Zwecke. Dann rufe ich mal kurz Clean All auf, um einmal ringsrum den Besen zu schwingen, alles sauber zu machen. Und dann Build CA. Und das baut mir dann erstmal meine CA. Erzeuge die Diffie-Hellman-Parameters, die ich brauche für den Diffie-Hellman-Key-Exchange. dann erzeuge ich meinen Server-Key. Das Skript dazu heißt passenderweise build-key-server. Erzeuge meinen Klienten-Client-Key. Und das war's. Dann bin ich fertig. Da habe ich meine Zertifikate. Und die bereits angesprochene Vars-Datei, die ist ein bisschen länger, vor allem die Kommentare, aber das Wichtigste mal kurz zusammengefasst. Also ich setze meine Key-Size auf 2048. Damit dauert das Erzeugen der Zertifikate noch länger, aber es dauert auch viel länger, das zu brechen. Ja? Die Frage war, ob 2048 heutzutage noch sicher ist. Sagen wir mal so, für die meisten Fälle sicher genug. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will den Snowden geben und hochvertrauliche Dokumente, die Pufferdaten von irgendeinem großen Geheimdienst transportieren, dann sollte ich mich nochmal hinsetzen und mich wirklich ausgiebig damit beschäftigen. Auch für Wald-, Wiesen- und Gartenanwendungen sollte es reichen. CA Expire, die Lebensdauer meiner CA in Tagen, also in dem Fall nach 10 Jahren, ist die CA offiziell abgelaufen. Der Key Expire dasselbe. Key Country, sprich das Land, der Staat, die Stadt, die Organisation, in dem Fall CLT 2014. Ich habe da mal eine Beispiel-CA für einen Dienstag gebaut. Key-E-Mail, das heißt, was der E-Mail-Kontakt für die Keys. Key-CN und Key-Name steht ja Change-Me. Damit werden die ganzen Sachen vorbelegt und Change-Me heißt einfach nur, da muss ich was anderes eintragen. Zum Beispiel heißt das in dem Fall, wenn beim Client-Zertifikat käme, da der Client nehmen und so weiter. Und die Organizational Unit, welche Organisation ist das? Okay. Sagen wir so, wir haben das so eingestellt, Zertifikate sind für 10 Jahre gültig. Das hieß aber, dass wenn meine CA durch Bitfäule verloren geht, ist es blöd. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt mal einen Raspberry Pi, haben das Ganze auf der SD-Karte. SD-Karten sind kein Langzeitspeicher. USB-Sticks sind kein Langzeitspeicher. Alles, was Flash benutzt, ist kein Langzeitspeicher. Das stirbt nach ein paar Jahren. Das heißt, muss nicht, kann, und wenn wichtige Daten drauf sind, wird es garantiert sterben. Das ist einfach nur die Perversität des Universums. Also brauche ich ein Backup. Ich kann mir das auf andere Sticks speichern, kann das irgendwo verschlüsselt speichern. Es gibt aber ein Langzeitmedium, was tausende von Jahren überdauert hat. Papier. Das heißt, ich nehme meine Keys, komprimiere die, werfe die durch ein Basic-Encoding, damit der lesbare Text wieder rauskommt, baue daraus einen QR-Code, druck das. So, das kann ich dann irgendwo ins Schließfach legen. Wenn ich die Keys vom Backup restaurieren will, scanne ich den QR-Code, fertig. ZX Crossing kann das zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel der Backup-Ausdruck der Beispiel-CA, die ich gebaut habe. Ist gescannt und wieder eingelesen, funktioniert. Okay, damit sind wir zum Ende gekommen. Fragen? Also die Frage war, ich habe gesagt, es dauert ein bisschen auf Raspi, ob das in welcher Größenordnung ist. 5 Minuten, eine Stunde, ein Tag. Also wir reden hier von Minuten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wegging, okay, ich schmeiße es an und dann kann ich erstmal Mittagessen kochen, Freunde einladen, langes Mittagessen haben und sowas. Nee, das ist einfach nur anschmeißen, Kaffee holen, wiederkommen, fertig. Nee. Naja, spiele ich Echo. Ja. Also die Frage war, wenn ich jetzt über den Internetzugang habe, den ich nicht vertraue und zum Beispiel mit meiner Bank kommuniziere und die Bank-Webseite bereits über HTTPS erreichbar ist, kann ich da die Sicherheit erhöhen, indem ich nicht direkt über den unvertrauenswürdigen Internetzugang draufgehe, sondern erst nach Hause über VPN auf einer vertrauenswürdigen Maschine von mir und von dort das mache. Sagen wir mal, im Prinzip ja, aber. Der Punkt ist, die Bank-Webseite kommt ja bereits mit HTTPS. Was man an der Stelle sollte man wirklich sagen, okay, ich prüfe wirklich die Zertifikate. Wer hat das signiert? Und dann ist man eigentlich im grünen Bereich. Muss man natürlich sagen, in dem Kontext, SSL, TLS und so weiter, und HTTPS ist kein Wundermittel. Es gibt funktionierende Angriffe auch dagegen. Und hier ist, glaube ich, heute noch ein Vortrag, der Angriffe gegen SSL beschreibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch da noch anzugreifen. Man muss natürlich auch mal sehen, was ist mein Bedrohungsszenario? Gibt es Leute, die wirklich gezielt hinter mir her sind und diese Angriffe fahren? Oder ist es einfach, ist mein Risiko einfach nur opportunistischer Angriff? Jemand, das sieht, oh, der redet mit seiner Bank-Webseite mit HTTP oder HTTPS mit unbrauchbarer Krypto. Sehr schön. Also das muss man halt sehen. Also der Kommentar war gerade, dass es bei dem Start-TLS, wenn ich meinen Mailverkehr verschlüsseln will, üblicherweise bei den Klienten drei Möglichkeiten gibt. Nicht verwenden, immer verwenden, verwenden, wenn möglich. Und das Verwenden, wenn möglich, dahingehend ein Problem sei, dass man ja nicht merkt, wenn es dann doch nicht erfolgt und es zum Beispiel Provider gibt, die filtern das Start-TLS aus dem Datenstrom raus. Ja, in dem Fall sollte man halt wirklich dann sagen, wenn ich wirklich das will, dann sag mal, okay, von vornherein aktivieren und meine Mail halt dann auch idealerweise über den Mailserver verschicken, wo ich dann weiß, okay, kann ich dem vertrauen. Zweitens wird der Verkehr nicht umgeschrieben oder halt direkt auf einen komplett verschlüsselten SMTP gehen, über Submission oder sowas. Es gibt auch die Warnung, dass halt SMTP von vornherein komplett in Krypto gepackt wird. Das verhindert dann, dass die Provider damit rumfummeln. Shared Keys, na gut, die Nachteile von Shared Keys von OpenVPN war gerade die Frage. Shared Keys, die gleichen Nachteile, die man bei Shared Keys immer hat. Jeder hat den gleichen Schlüssel.
Ich kann über OpenVPN auf jeden einzelnen Node-Warrior kann ich einen eigenen Key hinterlegen. Dann kann ich den ganz, ganz gezielt bewoken, wenn der angesprochen wird. Dann habe ich einen kleinen Nachteil.
Gut, die Variante, die angesprochen wird, dass ich halt für jeden einzelnen Node-Warrior einen Shared Key hinterlege und den dann selber revoke. Gut, das geht natürlich auch. Aber du hast. Es sei einfacher als eine eigene CA. Ja, im Prinzip ist es einfacher als eine eigene CA, aber wir haben gerade gesehen, der Aufwand hält sich in sehr, sehr engen Grenzen. Das ist einmal in einem. Ja, das war jetzt wirklich sagen, ich will jetzt eine gesicherte, also mit Raspberry Pi wurde gesagt, das ist ja sehr aufwendig. Das war jetzt das Szenario, ich will eine gesicherte Umgebung haben. Wenn ich sage, ich mache mich jetzt nicht so die Buchsen hast, dass mir jemand das klaut, dann kann ich das auch einfach mit meinem Server die CA aufsetzen. Dann ist das einmal, 20 Minuten Aufwand fürs CA-Setup und Key-Generation, dann bin ich fertig.
Aber kann man schon machen?
Könnte man schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Setups mit Shared Keys laufen, alles mit Zertifikaten. Ja, also kam mit der Kommentar, es sei im täglichen Einsatz einfach für jeden User einen Key zu geben. Die Frage war, welchen Cypher für OpenVPN? Blowfish ist nach wie vor nicht offiziell gebrochen, ist allerdings auch schon eine ganze Weile im Geschäft. AES wird generell als sicherer eingestuft als Blowfish. Also ich würde an der Stelle AES mit langer Schlüssellänge vorzugeben. Ja, Blowfish gegenüber AES hat den Vorteil, Blowfish ist weniger CPU-intensiv als AES. Blowfish ist wirklich, ich habe hier Maschinen mit null Rechenleistung. So ungefähr. Dafür ist Blowfish gebraucht. Aber ich glaube, uns geht ja so langsam die Zeit aus. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Viel Spaß bei den weiteren Vorträgen.